Ja, Dora Horsch ist mit uns einen Weg gegangen in der ersten Hälfte des Gottesdienstes. Und wir sind bei der Auferstehungskraft angekommen im ersten Korintherbrief und haben bereits einige Verse gehört aus diesem ja wunderbaren Kernstück, dem Kapitel 15. Gerade mal 25 Jahre nach der Auferstehung Christi, also nach dem ersten Osterfest, da hatte Paulus mitbekommen, dass es in der Gemeinde in Korinth schon Zweifel gab, 25 Jahre danach, ob Jesus wirklich leibhaftig tot war und so richtig auferstanden ist. Vielleicht wäre er ja nur scheintot gewesen oder habe geschlafen. Mit dieser Anzweiflung oder sogar Leugnung von Jesu Tod und Auferstehung durch falsche Prediger in dieser Gemeinde wurde ja das Herzstück des Evangeliums in Frage gestellt. Ohne das wird der christliche Glaube doch gar keinen Sinn machen. Die Brüder und die Schwestern damals waren natürlich verunsichert. Paulus machte den Korinthern aber gar keinen Vorwurf, dass sie zweifelten. Zweifel ist normal, auch heute. Er beschwor auch nicht die guten alten Zeiten der Gemeindegründung, wo alles noch so viel besser war. Nein, sehr sachlich, mit historischen, mit logischen, theologischen Argumenten und mit Erfahrungstatsachen legt er seine Beweisführung dar wie ein Hauptkommissar, der ermittelt. Und er tritt dafür ein, den Korinthern ganz neu klarzumachen, dass Jesus Christus wirklich gestorben, begraben und auferstanden ist. Natürlich argumentiert der Paulus nicht, ohne dass er seine eigene Persönlichkeitsverwandlung als lebendigen Beweis für diese Auferstehungskraft aufführt. Von seinem Sterben des Saulus hin zur Auferstehung des Paulus. Soweit die Vorgeschichte, dass ihr den Predigttext jetzt einordnen könnt, der uns gelesen wird und auf zwei Folien hier vorne erscheint. 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11. Ah ja, okay.
Komme ich doch vor, weil ich das Rote nicht lesen kann, lese ich hier das Rote. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, dass ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, erstens für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Paulus gezeigt, Petrus, und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt.
Ja, der Paulus ruft die zweifelnde Gemeinde in Korinth also auf, am unverfälschten Evangelium, also am Original, das sie ja vor kurzem angenommen haben, auch weiterhin festzuhalten. Wenn sie sich aber ihr bisheriges Lebensfundament wirklich wegreißen lassen, dann ist ihr Glaube grundlos, bedeutungslos, ja vergebens. Harte Worte. Paulus nennt folgende drei historische Beweise im Text. Ihr habt es gehört und gesehen. Er sagt, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er ist als Toter richtig begraben worden und von Gott auferweckt und als Auferstandener den Menschen lebendig begegnet. Die ersten beiden Punkte fasse ich hier zusammen in der Predigt. Christus ist für die Sünden gestorben und wirklich begraben worden. Ist ja eigentlich logisch, dass jemand, der aufersteht, vorher richtig gestorben sein muss. Wir erreichen Ostern von Karfreitag herkommend. Der Kreuzigungshügel in Golgatha, der war die Müllkippe der Stadt Jerusalem, wohin Jesus die Schuld der ganzen Welt zur Entsorgung mitgenommen hat. Um den Plan Gottes gehorsam zu vollziehen, musste er wirklich leibhaftig, qualvoll, mit allen Schmerzen, die ein Mensch aushalten kann, und noch viel mehr, so musste er wirklich dort sterben. Und die biblische Auferstehungsbotschaft sagt uns, Jesus war wirklich tot und nun lebt er wieder. So wurde es den Korinthern damals und uns heute ja noch um ein Vielfaches gelehrt von den Berichterstattern, von der Forschung von 2000 Jahren Geschichte. Und am Ostermorgen bekam Jesus vom Vater neues Leben geschenkt. Ostern ist damit eine Neuschöpfung, nicht ein Aufwecken von etwas, das nur geschlafen hat. Unser christlich begründetes Osterfest dürfen wir deswegen nicht so feiern, als sei es nur ein Frühlingsfest, das wir mit dem Erwachen der Natur vergleichen. Ostersonntag geht nur auf der Grundlage von Karfreitag. Sonst macht es gar keinen Sinn. Eine Kurzgeschichte, die ich uns kurz lese, will die Bedeutung der Osterbotschaft für uns ausdrücken, mit einem bildhaften Vergleich. In einer Lokalzeitung erschien an einem Samstagmorgen folgende Meldung. Wer sich heute zwischen 3:30 und 4 Uhr nachmittags mit diesem Inserat bei unserer Bankfiliale in der Dorfstraße einfindet, der bekommt alle Kreditschulden auf der Stelle erlassen. In der Dorfkneipe wurde schallend und herzhaft gelacht, als jemand dieses Inserat am Stammtisch laut vorlas. Alle machten sich drüber lustig. Als einer der Trinkfreudigen nur nach Hause gehen musste, sah er plötzlich einen Mann wie wild auf der Straße tanzen. Denken Sie sich, rief der ihm zu, mein ganzer Baukredit ist einfach von der Bank übernommen worden. Keine Schulden mehr. Hatte meine Frau doch recht, als sie mich hingeschickt hatte. Ich soll mal schauen, ob das Inserat nur ein Witz ist. Da bemerkte der Mann aus der Kneipe, wo er war, genau vor der Bank, die diese Anzeige aufgegeben hatte. Doch die Uhr im Uhrengeschäft gegenüber zeigte schon 3:45. Er musste seine Schulden selbst bezahlen. Er war leider zu spät gekommen. Soweit diese kurze Geschichte. Jesu Begräbnis selber beschreibt der Paulus nicht so ausführlich wie die Evangelien, aber er verweist darauf hin in seiner Beweisaufnahme, dass Jesus als Toter auch definitiv begraben wurde. Im damals stark von der griechischen Philosophie geprägten Umfeld der Korinthergemeinde, da glaubte man dagegen an die Unsterblichkeit der Seele. Und so verglich man gerne die Bedeutung des Todes für den Sokrates mit der Art und Weise, wie Jesus gestorben ist. Doch es gibt überhaupt keinen größeren Kontrast. Eigentlich kann man Jesus gar nicht wirklich mit Sokrates vergleichen. Ich möchte euch kurz erläutern an ein paar Beispielen. Der Sokrates lebte als griechischer Philosoph im 5. Jahrhundert vor Christus in Athen. Sein Schüler Platon hat auf eindrückliche Weise beschrieben, wie Sokrates gestorben ist. Zum Tode verurteilt, musste er einen Giftbecher austrinken. Er ging in völliger Ruhe und Gelassenheit, philosophierte mit seinen anwesenden Schülern über die Unsterblichkeit seiner Seele, während das Gift langsam zu wirken begann. Demnach sei der Körper nur eine äußere, minderwertige Hülle, ein Gewand, das die Seele zeitlebens daran hindert, richtig zu leben. Und der Tod sei jetzt ein großer Befreier, der die Seele an die ewige Heimat zurückführe. Sokrates starb einen schönen Tod, der Tod als Freund, als Befreier. Ganz anders Jesus dagegen. Er zittert im Garten Gethsemane vor dem Bevorstehenden. Er empfindet den Tod als etwas Schreckliches, als Widergöttliches. Er ist einerseits der Gottessohn und andererseits ganz Mensch. Er hat Angst vor den Menschen, die ihn töten wollen, und vor den Schmerzen, vor der Trennung vom Vater, vom Verlassensein. Jesus fleht seine Jünger an, ihn nicht alleine zu lassen. Dennoch schlafen sie immer wieder ein. Jesus schreit am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schließlich stirbt er mit einem lauten Schrei. Das ist nicht der Tod als Freund. Der Tod ist der letzte Feind Gottes, den Jesus am Kreuz besiegen muss. Stellvertretend für alle Menschen muss er sich dazu wie ein Lamm als Opfer töten lassen. Sein Blut wird alle Menschen, die Gottes Erlösungsangebot eingehen, retten und ewiges Leben schenken. Nun, die griechische Philosophie um Sokrates und sein Verständnis über den Tod bräuchten uns heute eigentlich wenig zu jucken. Wen interessiert's, wenn nicht all diese Ideen in den ersten Jahrhunderten ins Christentum eingedrungen wären und es nachhaltig verfälscht hätten? Und das ist bis heute noch spürbar, denn in der griechischen Philosophie ist die Seele der göttliche Funke, der in jedem leben soll und sich nach dem Tod vom Körper löst, um in himmlische Sphären emporzuschweben. Diese Haltung ist in tragischer Weise eben auch ins Christentum eingeflossen. Ein Mensch, der so denkt wie Sokrates und seine Anhänger, er sieht nicht seinen Bedarf an Erlösung, sondern er sucht Anleitungen, wie er sich selber erlösen kann. Das ist die Schiene vieler, eigentlich aller Religionen, nicht aber die des Christentums. Die christliche Hoffnung liegt alleine in Gott. Nur Gott ist unsterblich. Der Predigttext will auch uns heute wachrütteln, dass wir prüfen, was will uns heute versuchen, Jesu reales Sterben und seine leibhaftige Grablegung in Frage zu stellen und zu relativieren. Kann es sein, dass wir zu viel erklären, begründen und kontrollieren wollen heutzutage? Sind wir nicht viel mehr, als wir es wahrhaben wollen, vom Denken anderer Glaubens- und Selbsterlösungsangebote beeinflusst? Wo wir doch diejenigen sein sollten, die die anderen mit der Osterbotschaft prägen. Jesus ist ja für viele Leute ein guter Mensch, der ein Vorbild ist für einwandfreies ethisches Verhalten, ein humanistisches Vorbild wie Mahatma Gandhi und andere. Aber dass ein Volksheld, ein König, ja sogar ein Gottessohn so qualvoll sterben muss, so schmerzvoll mit so viel Blut, das passte damals nicht so recht in die Haltung des Umfeldes, das griechisch beeinflusst war. Und auch heute tun sich die Leute zum Teil schwer mit diesen Vorstellungen. Als vor gut 10 Jahren Mel Gibson seinen selbstfinanzierten Kinofilm Die Passion Christi produzierte, ich denke, viele werden sich daran erinnern, er lief in der Fastenzeit über Wochen hinweg in allen Kinos, da äußerten viele Zuschauer quer durch die Republik, sogar Kirchenführer, dass das Begräbnis viel zu gewaltvoll, blutig und schmerzhaft dargestellt gewesen wäre. Das klingt für meine Ohren ganz ähnlich wie damals in Korinth, als Jesu Leidensweg schon 25 Jahre später manchen Leuten nicht mehr so in ihr Gottesbild gepasst hat und deswegen relativiert wurde. Ohne Tod und Sterben Jesu anzuerkennen und daran zu glauben, ist ein erlöstes Leben aus der Auferstehungskraft aber unmöglich. Lassen wir uns unser Glaubensfundament, auf dem wir bisher feststanden, also nicht wegziehen, denn unser Leben wäre kraftlos und auf Selbsterlösung angewiesen. Ich möchte auf den dritten Punkt noch eingehen in dem Predigttext. Jesus hat sich den Menschen leibhaftig als der auferstandene Christus gezeigt. Es wird zunächst immer wieder auf die Schrift verwiesen, denn es war ja damals bereits im Alten Testament viel vorausgesagt worden über den Messias. Besonders wichtig ist aber im Predigttext, sind die lebendigen Zeugen, weil die Botschaften und das reine Kopfwissen verblassen. Aber lebendige Zeitzeugen, die man fragen kann. Und damals waren die Menschen oft ja um die 50, 60 Jahre alt, 25 Jahre danach. Die meisten haben noch gelebt, von denen berichtet wurde. Nach der damaligen Rechtspraxis war es so, dass vor einem Gericht eine Sache als wahr anerkannt wurde, wenn zwei Männer bezeugt haben, dass es so war, wie behauptet. Und das ist auch der Grund, dass Paulus nicht die Frauen aufführt, die ja als erstes mit dem Grab konfrontiert waren. Er nennt nämlich dann, wie wir gelesen und gehört haben, als ersten männlichen Zeugen den Kephas, also den Petrus, dann die 12 Jünger, dann 500 Männer und schließlich Jakobus, den Halbbruder Jesus. Und dann zuletzt führt Paulus sich selber als Zeugen auf. Wir haben es gelesen, manche in Korinth waren ja der Meinung, dass Paulus formell gar kein richtiger Apostel war, dass es ihm nicht zustand, weil er ja die Gemeinde und Jesus lange verfolgt hatte. Und er sagt das auch. Er sagt, dass er nur aus der Gnade Gottes das ist, was er ist. Allein Gottes Gnade in Jesus genügt. Der sündige Christusverfolger Saulus wurde durch die persönliche Begegnung mit Jesus, mit seiner mächtigen Auferstehungskraft zu einem neuen Menschen, zum Paulus verändert. Das ist gewaltig, das ist übernatürlich. Und so dürfen wir uns auch alle von Gottes Auferstehungskraft einladen lassen. Er will uns beschenken, er will uns verändern, auch wenn das bedeutet, dass wir erst einmal einen inneren Tod sterben müssen, damit Neues ungehindert entstehen kann. Wir dürfen zweifeln, damit einfach auch Prozesse entstehen. Das ist menschlich. Aber wir können uns immer wieder entscheiden, ob wir uns vom Zweifel beherrschen lassen oder Gott darum bitten, dass er unsere Glaubenskraft stärkt und schützt. Ich möchte uns einige Abschlussgedanken mit auf den Weg geben. Wir haben heute aus unserer heutigen Sicht ja wirklich den wunderbaren Luxus, dass wir über viel Forschung, über so viel Literatur und Wissen verfügen, auch aus dem Neuen Testament und auch von Zeitzeugen, von Glaubensbrüdern und auch aus unserer Zeit viel mehr als damals. Jesus ist auch heute noch real erlebbar, wo Menschen unserer Zeit erfahren, dass Altes, Belastendes, Beschämendes, Zerstörendes über unserem Leben durch Gottes reales Eingreifen besiegt ist, verändert und geheilt wird. Da ist jedes Lebenszeugnis von uns, von dir und von mir ein Beweis für die lebendige Auferstehungskraft Christi. Jesus bietet uns an, die Dinge, die uns und anderen nicht gut tun, loszulassen und frei zu werden für das gute Leben, dass sich Gott gedacht hat. Haben wir doch mehr Mut, unsere Glaubenshistorie als Beweismaterial zu sammeln und uns nicht so sehr zu schämen, wie wir es manchmal tun, in Wort und Tat unsere Osternauferstehungsfreude miteinander zu teilen. Zum Beispiel heute und morgen, wenn wir als Familien nach dem Festessen noch am Tisch sitzen. Wir sprechen oft über so vieles. Mit Freude und Dankbarkeit haben wir uns bestimmt viele wertvolle Erfahrungen zu erzählen, uns zu erinnern und gegenseitig zu motivieren für so viel Segen Gottes. Auch da, wo wir momentan vielleicht noch in Entwicklungsprozessen stecken, dass Altes am Kreuz sterben und erlöst werden darf, damit neues Leben, Befreiung, Heilung und Wachstum zum Guten durchbrechen kann. In unserem Inneren, in unserer Gemeinde, in unseren Familien, den Nachbarschaften, den Firmen und Betrieben. Vielleicht ist es das, was uns am meisten die Osterbotschaft verstehen und lebendig erfahren lässt, wenn wir unsere vielen kleinen Damaskus-Erfahrungen des Alltags, wo wir auch heute noch Jesus begegnen, einander mitteilen und weniger über Belangloses reden. Umso mehr aber bei der Lösung unserer vielen weltweiten gesellschaftlichen Probleme: Terrorismus, Kriminalität, Rassismus, Krieg und Unversöhntheit. Erst recht da brauchen wir übernatürliche Kraft. Ich glaube ganz fest, dass es die Kraft der Auferstehung Christi da braucht, dass wir Christen unseren Beitrag kraftvoll und vollmächtig dazu tun können, da wo Gott jeden von uns hinstellt. Wir brauchen Gottes Liebe und Gnade, das Wirken seines Heiligen Geistes. Und das ist durch Ostern möglich. Wie wunderbar. Insofern können wir auch im Angesicht der letzten Anschläge von Brüssel, Istanbul und Paris und der ständig neuen Sicherheitsgefahren erst recht Ostern feiern, weil Jesus unsere Hoffnung und der Sieg ist für die ganze Welt. Ich hoffe, dass diese Gedanken zu Paulus' Worten uns ermutigen, am Glauben festzuhalten, dass wir uns jeden Tag ganz neu bewusst machen, uns gegenseitig da anspornen, welche siegreiche, kraftvolle Macht die Auferstehung Christi wirklich freigesetzt hat. Ich glaube, wir haben immer nur ein kleines bisschen von dem schon ergriffen und da ist so viel mehr zu entdecken. Wir haben als Kinder Gottes den Zugang, diese Kraft selber zu erleben und zu lernen, sie auch tatkräftig und großzügig einzusetzen, auszuschöpfen, in unserer Nachfolge für uns, aber vor allem für die anderen, für alle Verantwortungsbereiche, in die wir hineingestellt sind. Wir sind eingeladen, mit unserer ganzen Überzeugungskraft, auch mit den Zweifeln, die ganz normal sind im Leben, zu bekennen, dass Jesus Christus gekreuzigt, gestorben, begraben und wahrhaftig auferstanden ist. Ja, das ist die Osterfreude. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein ganz kraftvolles Auferstehungsfest, dass wir das Leben und die Zukunft mit österlichen Augen sehen können. Amen. Im folgenden Lied können wir diese Freude zum Ausdruck bringen. Thank you.